Es ist ein warmer Vormittag. Möge der Herr uns schenken, dass wir trotzdem ungestört sein Wort betrachten können, auch in dieser Stunde, wenn es auch so warm ist. Ich möchte uns lesen ein Bibelwort aus einem Buch, welches wahrscheinlich nicht oft gelesen wird, aus Hiob. Aus Hiob 19. Hiob 19, ab Vers 25 bis 27. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Und nachdem diese meine Haut zerschlagen ist, werde ich Gott ohne mein Fleisch sehen. Denselben werde ich sehen, und meine Augen werden ihn schauen, und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Hiob, ein Knecht des Herrn. Und er muss sich vor seinen drei Freuden verteidigen. Er muss eine Antwort geben. Sie kommen und reden ihm zu und beschuldigen eigentlich den Hiob selbst, in dem alles, was über Hiob gekommen ist. Und nachdem er das alles angehört hatte, gibt er ihnen auch eine Antwort. Und dann kommt es bei ihm aus tiefster Seele: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das war das, was ihm der Feind auch nicht wegnehmen konnte. Wir wissen ja, warum Hiob in diese Not kam. Und das Ziel des Feindes war ja nichts anderes, dass der Hiob diesen Glauben an seinen Erlöser verlieren sollte. Und nach dem allem kann Hiob sagen: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wenn es einen Erlöser gibt, dann gibt es doch auch einen Erlösten. Hiob zählte zu den Erlösten. Und hier jetzt nicht in dem Sinn, wie er körperlich und leiden musste, aber er war ein Erlöster des Herrn. Seine Seele war erlöst. Und deswegen kann er frei und offen sagen: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. So konnte Hiob sagen, mit Offenheit, mit fester Überzeugung, und hier konnte der Feind ihm nichts antun. Er konnte ihm sein Leib antasten, er konnte ihm sein ganzes Hab und Gut wegnehmen, er konnte seine Familie zerstören. Und Hiob konnte doch am Schluss sagen: Aber ich weiß, trotzdem, was alles geht, wenn alles drunter drüber geht, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er sagt dann auch in dem gleichen Kapitel zu den Freunden und sagt: Ihr habt mich nun 10-mal verhöhnt und verschmäht. Und dann sagt er noch: Meine Freunde haben sich von mir abgewendet. Meine Verwandten wollen nichts von mir wissen. Er sagt dann: Die Knechte und Mägde, die ziehen sie zurück von ihm. Er muss sie bitten und anflehen um etwas, wenn er von ihnen etwas will. Er sagt: Meine Haut ist zerschlagen. Ich bin nur Haut und Knochen geblieben. Und er sagt dann auch: Meine Frau, sie ekeln sich an mir. Er hat ja alles verloren. Er hat nichts mehr gehabt, was ein normaler Mensch in der Regel hat, ja. Und trotzdem sagt er: Aber ich weiß, mein Erlöser lebt. Mein Erlöser lebt, und es konnte ihn nicht bewegen, nicht wegbringen von dieser Gewissheit und von dieser einzigen Hoffnung, dass er einstmal diesen Erlöser sehen wird. Und wir haben gehört, er sagte, und wenn meine Haut auch zerschlagen ist und das Fleisch zerschlagen, ich werde ihn trotzdem sehen, ohne diese irdische Hütte, werde meinen Erlöser trotzdem sehen und sich an ihm erfreuen. So konnte Hiob sagen. Und Hiob gehörte zu diesen Erlösten des ewigen Gottes. Seine Seele war erlöst, obwohl er äußerlich leiden musste und eine Schmach tragen musste. Trotzdem, nun, was bedeutet, erlöst zu sein? Was schließt das Wort in sich ein, erlöst zu sein? Erlöst zu sein bedeutet nichts anderes als frei zu werden oder befreit zu werden. Und wenn man dann von etwas erlöst oder befreit werden soll, das heißt, man ist nicht frei. Man ist nicht frei und man ist in einer vielleicht schlimmer Lage, in der man vielleicht eine Last trägt oder schmachtet oder schwere Wege gehen muss, weil man das eigentlich nicht will, aber man muss das gehen. Und darum muss ein Mensch dann erlöst werden. Und das vielleicht uns genau vorstellen können, kam mir in den Sinn im Zweiten Weltkrieg. Wir wissen, wie viel Vernichtungslagern in Europa, nicht nur in Deutschland, aufgebaut wurden. Wie viele Lager wurden aufgebaut und dort waren ja alle Menschen, die gefangen waren. Sie waren ja dort gefangen. Und wer vielleicht die Geschichte klein wenig gelesen hat, es sich interessiert hat, weiß, dass was man dort mit diesen Menschen getrieben hat, mit Millionen Menschen. Sie wurden gepeinigt, geplagt, geschlagen. An ihnen wurden Experimente durchgeführt. Sie wurden versucht auf verschiedene Dinge. Sie lebten in ständiger Angst, verbrannt oder vergast zu werden. Sie mussten vor Hunger und Krankheit sterben, in diesen kalten Tagen ohne Kleider und so weiter. Sehr viel. Sehr schlimme Lage. Aber sie waren gefangen. Dann kam ja die Zeit, das Ende. Und zum Ende des Krieges wurden die Lagern, ein nach dem anderen, langsam befreit. Sie wurden befreit und jetzt sind diese Menschen von diesem Übel befreit worden. Sie wurden erlöst. Von diesem Übel wurden sie erlöst. Und zwar, so viel ich habe gelesen schon, heißt es, dass circa 50% in den nächsten Wochen immer noch starben an den Folgen dieses Leidens. Aber sie waren dann schon erlöst von diesem Übel und Leiden, was sie auf Erde tragen mussten. Sie wurden erlöst. Und keiner von ihnen wollte dann, und wenn es nur für eine Minute, zurück an diese Stätte. Keiner von ihnen, unter keinen Umständen, wollte ja sicherlich nicht zurück, um nur kurz das wieder erleben zu können, das spüren zu können. Sie wollten erlöst, befreit bleiben. Das ist eigentlich eine Erlösung. Als Jesus am Kreuze hing, redeten und spotteten die Menschen auch über ihn. Und sie sagten dann, du sagst das, ich meine, ich rede mit meinen Worten, Matthäus steht das, mit meinen Worten, du sagst, du bist Gottes Sohn. Und wenn Gott an dir wohlgefallen hat, dann soll er doch dich erlösen jetzt. Es wäre eine Erlösung, Befreiung von diesem Kreuzestod. Und mich beschäftigt immer wieder, wenn ich jetzt wieder an die Geschichte von den Vernichtungslagern denke, sie wollten ja nicht mehr zurück. Und ich frage mich immer, warum Seelen, die einmal erlöst geworden sind, sie sind frei geworden und doch zurück wollen zu diesem Übel. Stellen Sie sich vor, wenn die Menschen sagten, nach kurzer Zeit hätte gesagt, nein, wir wollen wieder zurück. Ist doch unmöglich, ja. Wird kein Mensch tun. Ist es unmöglich denkbar. Aber was das geistliche Leben betrifft, ist es leider so. Ist es leider so, dass Menschen doch die Erlösung dann nicht mehr schätzen. Scheinbar sie brauchen sie nicht, scheinbar ist es die Erlösung ihnen dann nicht so wichtig. Aber Gott wollte die Menschen immer schon erlösen. Deswegen sagte Hiob, mein Erlöser. Er weiß, dass Gott der Einzige ist, der erlösen kann. Als das Volk Israel aus Ägypten ziehen muss, Gott hat ja es so geführt, dass das Volk Israel aus dieser Knechtschaft ausziehen soll. Und wir wissen, als Bibelleser, als sie dann durch das Schilfmeer oder das Rote Meer durchgegangen sind, welch ein Danklied Mose dann singt, hat gesungen. Und er sagte, aus deiner Barmherzigkeit hast du uns ausgeführt und uns erlöst. Durch deine Barmherzigkeit hast du uns erlöst. Aber Geschwister, wir reden immer von der Knechtschaft. Wir wissen, welche das Bedeutung noch hat. Aber warum mussten sie noch rausgeführt werden? Nicht nur, weil sie als Sklaven im natürlichen Leben gewesen. Ihr geistlicher Zustand, allmählich glich er sich ja den Ägypter an. Allmählich nahmen sie an von ihren Göttern. Sie machten allmählich mit. Sie hatten in ihren Häusern die Götter der Ägypter in den Häusern. Und Gott sieht, dass noch eine Zeit, und das ist das Volk nicht mehr zu retten, nichts mehr zu erlösen. Und er bestimmt eine Zeit, um das Volk aus diesem Erretten zu erlösen, damit sie frei werden von dem Götzendienst der Ägypter, dass sie nicht tiefer hineinsteigen und nicht mehr sich befassen mit dem, was die Ägypter, die Heidenvölker trieben. Und wir wissen, als sie schon Josua alt war und als Josua die Abschiedsrede sprach, sagte er zu ihnen dann doch, entfernt doch die Götter, die ihr aus eure Väter aus Ägypten mitgenommen haben. Merken wir, ja, die Väter haben das mitgenommen und die Kinder tragen es weiter. Wie ein natürlicher Vorgang, wie die Eltern, so die Kinder. Meistens ist es so. So wie die Eltern, so die Kinder. Was die Kinder bei den Eltern sehen, das tun sie auch. Und dann können wir später, wenn die uns die Augen plötzlich aufgehen, dass es ein Fehler gewesen ist, viel reden, die sagen, du hast auch gemacht. Warum darf ich das machen? Nicht machen, wenn du das Gleiche tust. Ein wichtiger Hinweis, Geschwister, wie wir uns mit den Kindern verhalten. Alles, was sie bei uns sehen, hören, sie beobachten uns. Und so tun sie auch. Und Josua sagt, als er schon alt geworden ist und sagt, er muss gehen jetzt, aber ihr, bitte, tut doch eure Götter weg, die aus Ägypten mitgenommen, ihr aus Ägypten mitgenommen habt. Das heißt doch, dass das Volk ein Teil mitgenommen, Teil hatte an dem Götzendienst, den Ägypter. Und der Herr führte sie raus zum Erlösen von diesem, zum Erlösen. Es muss uns noch viel sagen, Geschwister. Wo wird die Erlösung überhaupt gepredigt? Oder wo wird über eine Erlösung überhaupt gesprochen? In welcher Glaubensgemeinschaft? Es wird in vielen christlichen Gemeinschaften von Bekehrung gesprochen. Es wird vom ewigen Leben gesprochen. Und wenn wir so zuhören, können wir sagen, ja, es ist doch auch, stimmt doch auch. Es ist doch auch so, wie wir sagen. Aber Geschwister, wer redet von der Erlösung? Von dem, wenn ein Mensch erlöst geworden ist, Entschuldigung, wenn der Mensch bekehrt sich hat zu Gott und ernst sich bekehrt hat und hat eine richtige Bekehrung oder Wiedergeburt erlebt hat. Aber Geschwister, noch erlöst von allem, was bis jetzt uns beschäftigt hat, von dem wird keiner reden fast. Man redet von einer Bekehrung höchstens und dann vom schönen Himmel. Und dass Jesus alle liebt, Gott liebt alle und wir werden alle einstmal bei ihm sein. Wenn das der Fall wäre, musste Hiob das gar nicht leiden. Es wäre alles dann unnötig und er bräuchte gar nicht sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er konnte sagen, ja, ich mühe jetzt mich ab, aber wenn ich jetzt mal wieder von hier gehen muss, dann bin ich bei Gott. Gott liebt doch alle. Geschwister, Gott liebt die Erlösten. Gott liebt die Erlösten und Gott sucht Mittel und Wege, um jeden Menschen auf diesen Weg der Erlösten zu bringen und zu stellen. Und wenn er dann gestellt hat, aber es ist von uns abhängig, dann sucht er wieder Mittel und Wege, um die erlöste Seele auf diesem Wege begleiten. Wir haben gehört das Einleitungswort. Es wird eine Straße sein, eine Bahn sein, ein Weg sein, auf dem nur die Erlöste gehen. Geschwister, welche eine Herrlichkeit gehen mit den Erlösten. Gehen zusammen mit den Erlösten und mit ihnen zu wandeln auf diesem einzigen Weg. Der Herr hat nur einen Weg gemacht, zu ihm, welcher zu ihm führt, auf welchem wir zu ihm gehen sind. Und so sind Menschen eigentlich, Menschen, die konnten auch sich zu Gott bekehrt haben. Aber wenn wir mit ihnen dann Umgang haben, dann merken wir, der Mensch ist ja nicht erlöst. Dann dieser Umgang, dieses praktische Leben zeigt dann, dass das nur einige noch fehl ist am Platz. Es ist der Mensch, wendet sich zu Gott, aber erlöst er nicht geworden, weil er das alles mitschleppt. Das praktische Leben zeigt immer am besten, wie eine Seele Gott dient. Nicht hier, als wir im Gottesdienst sitzen, ist immer alles schön und gut. Wir singen die Lieder. Wenn ich dachte an das Lied, welches wir am Anfang gesungen haben, nur der Erlöste ist glücklich, glücklich und frei. Der Erlöste ist frei. Der Nicht-Erlöste ist nicht frei. Es sind eigentlich die Wahrheiten, wisst ihr, dieser Gedanken, was ist überhaupt erlöst zu sein, hat mich lange Zeit beschäftigt. Schon längst lag es mir vom Herzen, über diesen Gedanken sprechen. Es gibt Gedanken, die man kann so allgemein besprechen, oder man kann sie über die allgemein reden. Aber es sind biblische Wahrheiten, Geschwister, die müssen offen gesprochen sein, so wie es ist. Und wenn wir die wissen, wie das ist, ist uns viel leichter, in den Himmel zu kommen. Noch kommt mir in den Sinn, wenn wir möchten wissen, ob ich jetzt persönlich erlöst bin von allem, rede nicht, dass uns von Gott trennen möchte, das wäre ganz schlimm, aber von Dingen, die vor Gott nicht wohlgefällig sind, müssen wir nur die Bibel studieren. In der Bibel steht alles drin. Wenn ich manchmal lese, mir kommt es so vor und ich sage, Herr, warum hast du mir das schon längst nicht gezeigt? Aber wissen Sie warum? Weil ich damals das nicht so gelesen habe. Weil ich das noch nur gelesen habe als eine Begebenheit, als eine Geschichte. Aber wenn man den Herrn bittet, er soll doch zeigen, warum das da drin steht. Warum steht unbedingt jetzt dieser Satz da drin? Und wir werden glücklich sein. Wir werden herrliche Dinge erleben durch das, dass wir das Wort Gottes lesen und lernen in ihm. Und der Herr wird uns zeigen, der Herr wird uns erklären, was im Wort steht. Und wenn wir denken, dass wir doch noch irgendwie auf diesem Weg immer noch gehen könnten, auf dem die Erlöste gehen, und doch wir haben die Gemeinschaft mit anderen Dingen, sind noch irgendwie verbunden mit einem anderen, wie werden wir können einmal vor dem Erlöser stehen. Stellen wir uns das vor, ganz bildlich. Wir kommen vor den Erlöser. Wir kommen vor Jesus Christus, vor Gott, den Herrn. Aber er ist ja der Erlöser. Und er sagt, aber ich konnte dich nicht erlösen. Ich kann dich nicht frei machen, weil du das nicht wolltest. Wie kann das gehen? Wie kann das gehen, ein Leben für sich führen, nur für sich? Und dann kommen und erwarten, dass dieser Erlöser mich in Freude in den Arm nimmt. Kann nicht gehen. Geschwister, das ist die Wahrheit. Das ist nichts anderes. Aber Hiob, durch das, was er durchgemacht hatte, ich stelle mich manchmal auf ihn Platz, auf ihn seinen Platz. Könnte ich das durchhalten? Das eine, dass die Familie zerstört ist, ein Schmerz groß genug, alles verloren. Können wir sagen, ja, man hängt ja nicht am Irdischen. Hat er es verloren, er hat auch gesagt, der Herz gegeben, der Herz genommen und lobte noch den Herrn. Aber Geschwister, dann kommen die drei Freunde. Sie wurden eigentlich schockiert, als ihn sahen. Sie erkannten ihn gar nicht, durch das er so verstellt war. Er war so verwundet und er war eigentlich nicht angenehm zu anschauen. Und die Frau sagt ihm, sag doch Gott ab. Was hältst du an dem? Und stirb doch. Sie konnte ihn nicht mehr sehen. So kann eine Ehe am Schluss auch aussehen, dass man einander nicht sehen kann. Aber Hiob hält sich. Hiob hält sich und das eine, was ihm noch geblieben ist, ich bin da und oben ist mein Erlöser. Und ich weiß, dass er lebt. Und weil er lebt, wird er mir helfen und mich erretten von diesem ganzen Übel. Er weiß ja nicht, dass er noch denn gesegnet sein wird. Sonst wäre es uns viel leichter manchmal gewesen, etwas zu ertragen. Und ich weiß, in einem Monat ist wieder alles schön anders und dann habe ich es wieder gut. Ist ja leichter. Aber wir wissen das oft nicht. Wir wissen das oft nicht, wie lange der Herr uns das schicken wird, wie lange wir was tragen werden, wie lange er uns auch noch in Prüfung vielleicht stellen wird. Und ich frage mich manchmal, warum wollen Menschen nicht frei werden? Welche Ursache können doch liegen, um nicht frei zu werden? Ich persönlich kann das nicht verstehen. Nicht frei zu werden, zwar scheint es, dass wir heute vielleicht haben könnten, sicherlich schön gut, ich kann das betasten, ich kann das halten, aber es ist doch alles vergänglich. Es hat doch keinen Wert. Und wenn wir etwas 100 Jahre haben und leben und sagen, ich lebe jetzt 100 Jahre und habe das, es ist null wert, Geschwister, wenn wir nicht erlöst sind. Wenn wir nicht befreit sind, wir nicht frei sind von allem, es hat überhaupt keinen Wert, es hat überhaupt keinen Sinn, weiter zu reden, dass ich erlöst bin, weil man dann nicht erlöst ist, wenn man immer dann das hat so. Und wie sieht eine Erlösung im praktischen Sinn aus? Wie können wir das feststellen? Ich habe uns gesagt schon, das Wort wird uns zeigen, wie. Aber Geschwister, wir können uns alle Fragen stellen. Wir können uns zu Hause hinsetzen und vielleicht meinetwegen einen Bleistift in die Hand nehmen und aufschreiben und Fragen stellen und wir werden am Schluss wissen, bin ich erlöst oder bin ich nicht erlöst? Ich will jetzt keinem das abstreiten von uns. Es geht nicht um das. Es geht um das, möchte ich, dass wir das alle verstehen. Was heißt wirklich erlöst zu sein? Es ist leicht gesagt, ich habe mich bekehrt und jetzt bin ich erlöst. Aber nach der Bekehrung haben wir noch Dinge, die uns immer wieder antasten würden. Wenn wir uns zu Gott bekehren, das ist die Vergebung der Sünden. Gott hat das vergeben und er denkt an das nicht mehr. Und der Herr sagt ja in Jesaja-Brief, sind so viele Bibelstellen, er sagt, ich bin der Herr, der dich erlösen kann. Kein anderer auf der Erde kann einen Menschen nicht erlösen. Man kann einen Menschen natürlich vielleicht so Leibe nach irgendwie erlösen, wenn er gefangen ist. Vielleicht kann man irgendwie helfen, dass er frei wird. Aber eine Seele des Menschen kann nur einer Erlöser. Und das ist der Erlöser, zu dem Hiob sprach. Und wie sieht das praktische Leben aus? Ich saß und habe mir dann, für mich persönlich, habe ich mir Fragen gestellt. Und die Fragen solche, habe ich noch Gemeinschaft mit der Finsternis? Was heißt es, Gemeinschaft mit der Finsternis? Was nennen wir Licht und was nennen wir Finsternis? Das muss man dann wieder lesen in der Bibel und rausfinden. Und das Licht ist das eigentlich, was in die Finsternis reinscheint. Und in diesem Licht plötzlich merken wir, oh, da ist was nicht sauber, ja? Das ist das Licht und das ist Finsternis. Und habe ich jetzt mit dem, was da nicht sauber ist, mit dieser Gemeinschaft, ist es mein Leben? Gehört es mir oder gehört es nicht mir? Was unter diesem Lichtstrahl auch sein mag, ob das meine Charaktereigenschaften sind, ob ist es meine vielleicht Ehrgeiz oder ich halte von mir viel mehr als die anderen es sehen. Wisst ihr, es ist oft so im Leben, dass man einen Menschen sieht und er hält von sich viel, aber von der Seite sieht man eigentlich, es ist nichts. Habe ich schon oft beobachten können, es ist nichts. Aber um das Sehen muss man eigentlich das Licht hinstrahlen lassen. Und das ist das Wort Gottes, welches so ist mir wirklich die Dinge in der Welt mehr wichtig als die geistlichen Dinge, was meine Seele persönliche an der ersten Stelle, wie steht meine Seele vor Gott? Wie stehe ich zu Gott? Wie liebe ich den Herrn? Wie setze ich mich ein vor Gott? Wie liebe ich die Gemeinde? Wie liebe ich die Gemeinschaft der Heiligen, der Erlösten? Wisst ihr, das sind alles Dinge. Und wenn ich dann immer ein fettes Häkchen kann dran setzen, nicht so ganz leicht zittrig, wenn das leicht zittrig dann heißt, dann muss ich was tun, dann muss der Herr bitten. Das ist das praktische Leben, Geschwister. Es ist nicht die Theorie. Es ist das praktische Leben. Rede ich über Menschen? Lebe ich Jesus Christus von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt? Geschwister, wenn das in unserer Seele ist, dann fällt vieles ganz weg. Dann ist vieles überhaupt nicht zu erwähnen. Wie sieht es mit meinem Gebet aus? Kann ich schnell vergeben und vergessen? Oder kann ich, bevor die Sonne untergeht, um Vergebung bitten? Es sind die praktischen Dinge, die uns zeigen, Geschwister, ob in meinem Herzen immer noch etwas ist, das noch, von dem wir noch befreit und erlöst werden sollten oder könnten. Ich lese uns ein Vers aus Jesaja, Jesaja 43. Ich möchte heute nicht lang machen, es ist warm genug. Jesaja 43, in Vers 11 sagt der Herr so, den Vers habe ich schon angeführt, ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Erlöser. Aber jetzt verbinden wir den mit dem Vers 24. Ich lese von Mitte. Ja, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deiner Schuld. Ich tilge deine Übertretung um meinetwillen und denke nicht mehr an deine Sünden. Einmal sagt er, ich bin dein Erlöser und kein anderen, nur ich. Außer mir gibt's keinen. Aber mit deinen Sünden, und ich will jetzt nicht zumuten, dass wir Sünden begehen, aber Geschwister, Dinge, die nicht frei sind, die machen Gott Arbeit. Er sagt, du machst mir Arbeit und Mühe. Wir machen mit dem Gott Arbeit, weil Gott arbeitet an uns. Gott schenkt uns Dinge, damit wir wach werden. Gott muss uns Wege führen, damit wir erweckt werden und die Fehler sehen und erkennen können. Und Jesaja 44 noch im Vers 22 sagt er so, ich tilge deine Schuld wie eine Wolke und deine Sünden wie der Nebel. Wende dich zu mir, denn ich erlöse dich. Eigentlich braucht der Mensch gar nicht viel zu tun. Er muss sich wenden. Er muss das wollen und wenden sich zu Gott, um erlöst zu werden. Nur eine Frage, ist es schön, erlöst zu sein? Das haben wir gelesen in Jesaja 35 als Einleitungswort. Ist es schön, Oder ist es eine Mühe? Oder ist es eine Last, um erlöst zu sein? Ich weiß Menschen, die Gott nicht dienen, aber uns beobachten. Oh, die sagen, wie kann man so? Man ist doch nach ihnen, sind wir gar nicht frei. Wir sind praktisch gefangen, wenn sie uns beobachten. Und sagen, man kann doch das eine, das zweite, das dritte und das zehnte gar nicht tun. Und es wird dann so gesagt, man darf nicht. Oder Geschwister, ich habe manchmal ein Problem, wenn jemand sagt, ja, wenn man bekehrt ist, dann darf man das nicht. Geschwister, wenn man bekehrt ist und frei ist, dann will man das gar nicht. Dann die Frage darf, das kommt ja gar nicht in den Sinn. Ich will das gar nicht. Das interessiert mich gar nicht. Ich habe keinen Einreiz zu dem. Ich bin frei von dem. Und ich lese mal jetzt dann die letzte Verse aus Jesaja 35. Und es wird dort eine Straße sein und ein Weg, der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner soll darauf gehen. Er wird hier sie sein, dass man darauf geht, sodass auch die Tore nicht irren. Es wird kein Löwe sein und kein reißendes Tier und wird ihn betreten und dort gefunden werden, sondern die Erlösten werden darauf gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und mich jauchzen nach Zion kommen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen. Und Schmerz und Seufzen werden entfliehen. Geschwister, das ist der einzige Weg, den wir gehen sollen. Das ist der einzige Weg, der zum Himmel führt. Und das ist der Heilige. Er sagt, er wird der Heilige genannt werden. Und auf diesem Weg gehen nur Erlösten. Hier werden die Tiere angeführt. Es hat nichts mit einem Tier zu tun. Es sind Geschwister, Menschen, die so sich aufgeführt haben oder so gelebt haben, dass wir könnten sie vergleichen. Sie werden anders sein. Sie werden ganz andere Menschen werden, weil sie gerade von diesem Übel erlöst sind. Sie sind nicht mehr wie ein Löwe oder wie ein reißendes Tier. Und sie, welch ein herrlicher Zustand, aus so einem reißenden Tier ein Erlöst zu werden, Erlöster zu werden. Welcher herrlicher Zustand oder welcher ein gewaltiger Übergang oder eine gewaltige Änderung, welches mit dem Menschen geschieht. Und er sagt, sie werden wiederkommen, sie werden jauchzen. Und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Geschwister, wir werden hier die Freude haben, aber wir werden noch eine ewige Freude über uns haben, oder in uns haben, einstmal ewige Freude. Und ich will noch lesen, komme bald zum Schluss aus Jesaja 62. Vers 11 und 12. Sieh, der Herr lässt sich hören bis ans Ende der Welt. Sagt der Tochter Zion, sieh, dein Heil kommt. Sieh, sein Lohn ist bei ihm und seine Vergeltung ist vor ihm. Man wird sie das heilige Volk nennen, die Erlösten des Herrn, und dich wird man die besuchte und nicht verlassene Stadt nennen. Welche Verheißungen, Geschwister, die wir tragen können in sich. Und sagt er, der Herr lässt sich hören bis ans Ende der Welt. Es wird kein Mensch sterben müssen, der nicht weiß, dass er erlöst werden kann. Der Herr lässt sich hören. Es müssen nur offene Ohren da sein. Nicht unbedingt sagt Jesus, wer Ohren hat, der höre. In der Offenbarung kommt es immer wieder, wer Ohren hat, der höre. Und in der Genfer Übersetzung haben wir vor kurzem gelesen, das heißt so, weißt du das? Irgendwie, ich sagte es Ihnen, so, wem das gegeben ist zu hören, der höre zu. Es ist jedem gegeben. Wenn es nicht jedem gegeben wäre, wäre dieser Satz gar nicht drin, dass der Herr geht bis ans Ende der Welt und man wird sie das heilige Volk nennen, die Erlösung des Herrn und die besuchte und nicht verlassene Stadt nennen. Die Herrlichkeit, Bruder Ebel schreibt in einem Lied, das kennen wir alle, ich weiß, ich bin erlöst durch Blut von all meiner Sünd. Ich fand der Seele höchstes Gut, seit ich bin Gottes Kind. Merken wir, ein Gottes Kind, das ist erlöst, das ist frei. Ich weiß, dass ich von Sünd Erlösung fand in Jesu Blut. Ich weiß, dass ich ein Gottes Kind und meine Seele in ihm ruht. Merken wir, werden Ruhe haben, wir werden still sein, wir werden in Gott ruhen können. Aber was sagt Hiob? Es sagt ja nichts anderes. Wenn wir das Lied lesen werden oder singen werden, Hiob sagt ja das Gleiche. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, und nachdem diese meine Haut zerschlagen ist, werde ich Gott ohne mein Fleisch sehen, denselben wie ich sehen, und meine Augen werden ihn schauen. Hiob legt überhaupt keinen Wert auf das, was er hat ja nur am Schluss seine Haut und seine Knochen. Es war nichts mehr. Nichts mehr. Aber das brauchte er gar nicht. Er sagt, ich werde meinen Erlöser sehen. Ich werde ihn schauen. Und am Schluss sagt er in diesem Vers, den ich vorgelesen habe, danach sehnt sich mein Herz. Merken, Geschwister, danach sehnt sich mein Herz. Gebe Gott, Geschwister, dass unser Herz sich sehnt, einmal erlöst zu sein, frei von allem. Und wenn wir auch zerschlagen sind, nur Haut und Knochen sind, aber den Erlöser sehen. Geschwister, wir werden eine Herrlichkeit erleben, hier auf Erden und dort erleben, diese Herrlichkeit. Und dann wird der Erlöste sehen seinen Erlöser. Was kann uns noch mehr Freude bereiten, wenn wir ab von hier gehen, von diese ganze Arbeit und Mühe und Sorgen, und das eine, das erste, das Verlangen, dass der Erlöste sieht der Erlöser in seiner Herrlichkeit. Und die Frage, wir können uns fragen, werde ich ihn sehen? Möge das Gott uns allen geben. Amen.